Liebe Gemeinde, der Predigttext ist aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, Verse 13 und 14. Boah, ist aber frisch hier. Aber kann erstmal so bleiben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Der Vorteil eines kurzen Predigttextes ist es, man kann auf jede Einzelheit eingehen. Das Thema, der Heilige Geist, Gott, der Heilige Geist ist bei uns die Sicherheit für unsere endgültige Erlösung. Und der Hauptgedanke in diesen Versen ist folgender: Jeder einzelne Christ ist mit dem Heiligen Geist versiegelt worden und damit kann er die Gewissheit haben, die endgültige Erlösung zu erlangen. Der Heilige Geist ist mit seiner bleibenden Gegenwart für uns die Sicherheit, vor dem kommenden Zorn gerettet zu werden. Und das ist keine kleine Sache. Ich weiß nicht, habt ihr Angst vor der Hölle? Ich habe Angst vor der Hölle. Nicht, dass ich jeden Tag die Gefahr sehe, ich würde dort hingelangen. Aber allein der Gedanke, ich könnte mal dort landen, der erfüllt mich regelmäßig mit Furcht und Schrecken. Und das Neue Testament präsentiert uns auch so eine Spannung. Wir sind gerettet. Und wir werden gerettet. Das heißt, dass wir einmal gerettet werden, ist für Gott immer noch ein hartes Stück Arbeit. Er muss uns beistehen in Tausenden und Abertausenden Versuchungen, die uns theoretisch in die Gefahr bringen, von Gott abzufallen. Also, dass der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch ist, das ist nicht das Pfefferminzblättchen obendrauf, so nach dem Motto, das gönnt Gott uns auch noch, neben unserer Errettung. Nein, der Heilige Geist, seine Gegenwart, ist unbedingt notwendig, dass jemand errettet wird. Dieser Ausdruck, mit dem Heiligen Geist versiegelt zu sein, besagt wenigstens zweierlei. Der Heilige Geist ist das Instrument, mit dem Gott uns versiegelt. Wichtiger aber ist der zweite Gedanke, dass der Heilige Geist selber das Siegel ist, mit dem wir versiegelt wurden. Und die Rede vom Siegel besagt, dass der Heilige Geist die Gläubigen kennzeichnet. Es ist eine bildliche Redeweise. Wenn Gott am Ende Gericht hält, dann gibt es zwei Gruppen von Menschen. Die eine Gruppe erfährt Gottes Zorn und geht ewig verloren, weil sie nicht das Siegel des Heiligen Geistes an sich tragen. Im Gegensatz zu der anderen Gruppe, uns Christen. Wir werden vor dem Zorn Gottes verschont, weil wir das Siegel des Heiligen Geistes an uns tragen. Paulus bezeichnet den Heiligen Geist als den Heiligen Geist der Verheißung. Dass Gott in dieser Weise einmal an den Gläubigen handeln würde. Das hat er im Alten Testament vorausgesagt. Ich gebe euch eine wesentliche Stelle aus dem Propheten Hesekiel, Kapitel 36, Verse 26 und 27. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein lebendiges Herz geben. Ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Ich werde bewirken, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Der Heilige Geist bewirkt es in jedem Einzelnen von euch, dass er sich an den neuen Bund hält. Und Jesus hat vom Heiligen Geist gesagt, Johannes 14, der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also der Heilige Geist mit seiner Gegenwart ist für dich die Garantie, dass du mit Jesus Christus als dem gekreuzigten und auferstandenen Retter vereint bist. Der Heilige Geist, wer ist das? Er ist Gott. Als Christen glauben wir an einen dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist. In der Theologie werden die drei göttlichen Personen gewöhnlich so unterschieden, dass man von der ersten, der zweiten und der dritten Person der Dreieinigkeit spricht. Der Vater ist die erste Person, der Sohn die zweite und der Heilige Geist die dritte. Diese Ordnung hat man deshalb gewählt, weil in der Weise, wie Gott sich offenbart, gibt es in gewisser Weise diese Abfolge. Diese Aufzählung ist aber nicht so zu verstehen, dass es zwischen den drei göttlichen Personen einen Rangunterschied gibt. Alle drei göttlichen Personen sind voll und ganz Gott. Sie machen nicht einen Teil des einen göttlichen Wesens aus. Zum Beispiel wie bei einer Torte, die man durch drei teilt. Und die drei Stücke ergeben dann zusammen das Ganze. Das ist nicht gemeint. Wie der Vater und auch der Sohn ist auch der Heilige Geist der eine unendliche Gott und hat alle göttlichen Eigenschaften. Ich sage es nochmal. Der Heilige Geist ist der eine wahre unendliche Gott und hat alle göttlichen Eigenschaften. Er ist heilig. Er ist allmächtig. Allgegenwärtig, unabhängig, ewig, unendlich. Er ist das höchste, vollkommene Wesen. Der Heilige Geist ist der eine wahre Gott, so wie der Vater der eine wahre Gott ist und so wie der Sohn der eine wahre Gott ist. Diese drei göttlichen Personen sind alle derselbe eine Gott, ohne irgendwelche Abstriche. Jetzt könnte man einwenden, wenn die drei göttlichen Personen ein und derselbe Gott sind, dann sind sie ja miteinander identisch. Das sind sie als Personen nicht. Der Vater ist nicht der Sohn. Der Sohn ist nicht der Heilige Geist, der Heilige Geist ist nicht der Vater oder der Sohn. Ist das jetzt logisch? Nein. Ist das unlogisch? Auch nicht. Ist es wahr? Ja. Übersteigt es unser Vorstellungsvermögen bei weitem? Man muss diesen Zusammenhang der Dreieinigkeit als normaler Christ nicht so ausformulieren können, wie ich das eben getan habe. Ich musste auch sorgfältig darauf achten, dass ich ja nichts Falsches hier von mir gebe. Das Ding ist nur, wenn es einem präsentiert wird und man versteht's und man sagt dann, das ist ja vollkommener Quatsch, ich werde Zeuge Jehova, dann gehst du leider verloren. Die Dreieinigkeitslehre ist heilsnotwendig. Insbesondere, wenn es darum geht, Jesus Christus als den Sohn Gottes anzubeten. Die Dreieinigkeitslehre bewahrt uns insbesondere davor, dass wir dem Heiligen Geist nicht die göttlichen Werke zuschreiben, die ihm in der Bibel zugerechnet werden. Er ist durch seine Gegenwart unser sicherer Schutz im Gericht Gottes, die Garantie für unsere endgültige Erlösung. Ein Geschöpf kann diese Sicherheit nicht bewirken. Es muss der wahre Gott mit seiner Gegenwart bewerkstelligen. Also, der Heilige Geist ist als der eine wahre Gott bei uns in Ewigkeit. Er gibt uns die Garantie, dass wir nicht dem kommenden Zorn Gottes verfallen. Dabei hebt Paulus in Vers 13 hervor, dass dies alle Christen und betont auch jeden Einzelnen mit einschließt. In ihm seid auch ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Paulus meinte so viel, auch ihr Christen in Ephesus und auch ihr Christen in Osnabrück. Jeder Einzelne ist mit dem Heiligen Geist versiegelt worden. Er ist in Ewigkeit bei dir, die Sicherheit vor dem Zorn Gottes. Woher kannst du die Gewissheit haben, dass der Heilige Geist bei dir ist und du am Ende die endgültige Errettung erlangen wirst? Der Predigttext gibt hierauf ein paar wichtige Hinweise. Zweimal ist hier in den Versen davon die Rede, dass wir das Siegel des Heiligen Geistes in ihm, Jesus Christus, haben. Und diese Formulierung in ihm taucht in diesem größeren Abschnitt, Epheser 1, Verse 3 bis 14, insgesamt 11-mal auf. Du musst in Christus angesiedelt sein, dann ist der Heilige Geist bei dir. Dieses in Christus sein ist eine übertragene Redeweise. Hier ist von Jesus wie von einem Ort die Rede, in dem sich ein Mensch aufhält und vor Gottes Gericht sicher ist. Dass hier so von Jesus geredet wird, hängt damit zusammen, dass er, Jesus, wiederum bildlich gesprochen, der wahre Tempel Gottes ist. Dieser Tempel ist in seiner Größe und Herrlichkeit gar nicht zu ermessen. In Jesus, dem gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes, ist eine ganze neue Schöpfung angesiedelt. Hier versammelt sich eine ganze neue Menschheit. Und jeder Einzelne ist gekennzeichnet durch das Siegel des Heiligen Geistes. Jetzt können wir weiterfragen, woher nimmst du die Gewissheit, in Christus zu sein? Paulus gibt in Vers 13 den entscheidenden Hinweis mit dem Stichwort vom Glauben. Als ihr geglaubt habt, schreibt er, seid ihr mit dem Heiligen Geist versiegelt worden. Das Thema Glaube hat im Epheserbrief zwar nicht das Gewicht wie im Römer- oder Galaterbrief, aber es ist wichtig genug, dass Paulus an wichtigen Stellen des Epheserbriefes darüber spricht. Zum Beispiel Kapitel 2, Vers 8. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung nicht euch selbst, sie ist Gottes Geschenk. Oder Kapitel 3, Vers 12. Durch Jesus haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Also durch den Glauben an Jesus Christus schenkt Gott dir Anteil an der Rettung. Diese Rettung beinhaltet vor allen Dingen die Vergebung deiner Schuld und das neue Leben unter der gnädigen Herrschaft Gottes. Ich frage weiter, woher weißt du, dass du wirklich an Jesus glaubst und nicht irgendeinem Trugbild von Jesus hinterherläufst? Paulus gibt in Vers 13 den wichtigen Hinweis auf die Botschaft, die der Wahrheit entspricht. Es ist die Botschaft über Jesus, die der Wahrheit entspricht. Es ist das Evangelium von der Errettung. Die Gewissheit, mit dem echten Jesus im Glauben vereint zu sein, bekommst du durch das Hören auf das Evangelium. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern immer wieder dein ganzes Leben lang. Wenn im Neuen Testament vom Evangelium die Rede ist, dann ist damit die gute Nachricht von Jesus Christus gemeint. Darin wird berichtet, dass Gottes Sohn Mensch geworden ist, wahrer Gott, wahrer Mensch, der ist. War Jesus dem Vater gehorsam bis zum Tod am Kreuz? Er hat dort unsere Schuld auf sich genommen und dadurch, dass er auferweckt wurde, ist besiegelt, dass sein Tod wirksame Sühne geleistet hat für alle, die an Jesus Christus glauben. Diesen Jesus kannst du nicht sehen, auch nicht in so einer Serie wie The Chosen. Jesus, wie er wirklich ist, wird dir durch vier Evangelien insbesondere vor Augen geführt. Die sind mittlerweile fast 2000 Jahre alt. Sie sind das Mittel, das Gott, der Heilige Geist, dazu verwendet, dir Jesus Christus vor Augen zu malen, wie er wirklich ist. Und ich gebe mir Mühe, mich in dieses Zeugnis des Heiligen Geistes einzuklinken. Ich gebe mir Mühe, keinen Quatsch über Jesus zu reden. Dadurch würde ich den Heiligen Geist betrüben. Ja, dieses Evangelium, die vier Evangelisten haben über das Evangelium geschrieben. Sie haben sich das Evangelium nicht ausgedacht. Die frühe Kirche hat in aller Weisheit irgendwann so eine Überschrift für die Evangelien gewählt. Zum Beispiel das Evangelium nach Markus. Sie haben nicht die Wortwahl gewählt, das Evangelium von Markus und das Evangelium von Matthäus. So als hätten sich vier Evangelisten jeweils ihr eigenes Evangelium über Jesus ausgedacht. Nee, die vier Evangelisten haben ein vorher schon vorhandenes Evangelium bezeugt und haben es schriftlich niedergelegt mit der Einwirkung durch den Heiligen Geist. Durch diesen Jesus, an den du glaubst, schenkt Gott dir Heilsgewissheit. Heilsgewissheit, eine wichtige biblische Lehre. Manche Christen verwenden hier gerne diesen Slogan, einmal gerettet, immer gerettet. Dieser Slogan ist in gewisser Hinsicht richtig und dann auch wieder falsch. Er ist einfach zu missverständlich, um Heilsgewissheit angemessen zu beschreiben. Wenn wir Aussagen von Paulus im Epheserbrief betrachten, dann ist es besser, so über Heilsgewissheit zu reden. Wir sind errettet worden. Und wir werden errettet werden. Wir sind errettet worden. Epheser 2, Verse 4 und 5. Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Aber dann ist auch hier in Epheser 1, Vers 14 davon die Rede, dass unsere endgültige Errettung noch in der Zukunft liegt. Er, der Heilige Geist, ist die Anzahlung auf unser Erbe. Das Erbe ist die endgültige Erlösung. Wir haben im Moment eine Anzahlung drauf. Und diese endgültige Errettung erreichen wir nicht einfach so. Ich habe das eingangs schon erwähnt. erwähnt. Wir können das, unsere ewige Errettung nicht in diesem Leben uns abholen wie ein Ticket, das wir dann einstecken und bis zur Vollendung so leben, wie es uns passt. Das widerspricht dem neutestamentlichen Glaubensverständnis. Neutestamentlicher Glaube hat damit zu tun, Jesus im Glauben zu empfangen und bei ihm zu bleiben. Das bewirkt Gott durch seinen Heiligen Geist. Wir haben den Zuspruch, Gott, der Heilige Geist, ist bei uns in Ewigkeit. Insbesondere bleibt er auch in der Zeit vor der Vollendung an unserer Seite. Er kennzeichnet uns als solche, die nicht gerichtet werden sollen. Unsere Versiegelung mit dem Heiligen Geist geschieht mit dem Ziel, dass wir Gott, seine Gnade und Liebe preisen. Vers 14, da spricht Paulus am Ende davon, dass das alles zum Lob seiner Herrlichkeit geschieht. Und er meint damit die Herrlichkeit Gottes des Vaters. Damit wir Gott, den Vater, mit Freude loben, ist Gott, der Heilige Geist, bei uns. Und Paulus lädt jeden von uns ein, zusammen mit ihm schon jetzt vor der Vollendung über Gottes große Rettung zu staunen und sie zu feiern. Die Verse 3 bis 14 haben insgesamt den Charakter eines Lobgesangs. Paulus beginnt in Vers 3 mit den Worten: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Und dann spricht Paulus über die Gnade Gottes uns gegenüber, die keinen Anfang hat, sondern von Ewigkeit her hat er uns in Christus dazu erwählt, seine Söhne und Töchter zu sein. Vers 6. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Und dann führt Paulus uns weiter vor Augen, dass wir durch den Tod von Jesus erlöst worden sind, dass wir Vergebung unserer Sünden haben. Wir sind Teil des einen Gottesvolkes geworden. Und dann heißt es, Verse 11 und 12, er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Herrlichkeit beitragen. Liebe Geschwister, wir werden Gott in der Vollendung für immer mit der allergrößten Freude loben und preisen. Aber Gott schenkt uns schon in diesem Leben solche Erfahrungen, sei es hier in der Gemeinde oder im stillen Kämmerlein, dass dies geschieht. Dieses Lob Gottes ist aber in diesem Leben ein fortwährender Kampf, weil wir in diesem Leben nicht frei davon sind, am Bösen gefallen zu haben. Unser natürlicher Mensch, der will sich nicht über Gott und seine Herrlichkeit erfreuen. Darum will ich dir zum Schluss der Predigt das eine oder andere, was die Herrlichkeit Gottes anbetrifft, noch einmal vor Augen stellen, vielleicht auch zum ersten Mal. Ja, Paulus benutzt diesen Ausdruck von der Herrlichkeit Gottes. In Vers 6 spricht er von der Herrlichkeit der Gnade Gottes. Das heißt, diese Herrlichkeit Gottes kann mit seinen Eigenschaften in Verbindung gebracht werden. Gnade, Allmacht, Weisheit, Unendlichkeit. In Kapitel 3, Vers 16 weist Paulus uns auf den Reichtum der Herrlichkeit Gottes hin. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes ist reich, ohne Maß, unendlich groß. Es gab im 11. Jahrhundert einen Theologen, der im Laufe der Kirchengeschichte enorm großen Einfluss haben sollte, Anselm von Canterbury. Wer von euch hat von dem schon mal was gehört? Oder hat den Namen schon mal? Vorbildlich. Ja, Anselm von Canterbury. Er hat den Satz geprägt, so sinngemäß: Gott ist jemand, im Vergleich zu dem nichts Größeres gedacht werden kann. Das muss man erstmal sacken lassen. Ich sage es nochmal. Gott ist jemand, im Vergleich zu dem nichts Größeres gedacht werden kann. Unter der Größe Gottes verstand Anselm hier seine Vollkommenheit und Unendlichkeit in allen seinen Eigenschaften. Mit anderen Worten, seine unermessliche Herrlichkeit. Gott ist jemand, im Vergleich zu dem nichts Größeres, Vollkommeneres, Herrlicheres gedacht werden kann. Nehmen wir als Beispiel die Eigenschaft der Macht Gottes. Wir können darüber nachdenken, wie mächtig ein Wesen sein kann. Wie mächtig müsste ein Wesen sein, das die Erde geschaffen hat? Wir denken darüber nach, indem wir von unserer Erfahrungswelt ausgehen. Einen Stein von 50 Kilo, den hebe ich vielleicht noch. Einen Felsblock von einer Tonne Gewicht, den hebe ich auf keinen Fall. Dafür brauchst du einen Elefanten. 100 Tonnen trägt der Elefant auch nicht mehr. Wir als Menschen können Schiffe bauen, die wiegen bis zu 100.000 Tonnen. Ein großer Berg in den Alpen, wenn wir den sehen, der mag 1 Milliarde Tonnen wiegen. 1 Gigatonne. Den hebt keiner mehr. Die Erde hat ein Gewicht von ungefähr 6 Billionen Gigatonnen. Allein diese Zahl ist, was ist das denn? Ein Wesen, das dieses Gewicht tragen könnte, müsste enorm stark sein. Wenn es dieses Gewicht auch noch mit großer Leichtigkeit trägt, müsste es noch viel größer und stärker sein. Also ihr merkt schon, worauf es hinausläuft. Ich kann mich in Gedanken immer weiter vorwagen, mir immer noch ein noch größeres, hypothetisches Wesen vorstellen, das dies oder jenes tun kann, egal wie weit ich damit komme. Gott ist in seiner Macht größer. Deswegen sprechen wir von seiner Allmacht und geben mit diesem Ausdruck zu, dass wir eigentlich keine Ahnung davon haben, wie mächtig Gott ist. Wir sagen einfach Allmacht. Gott ist mächtiger, als ich mir vorstellen kann. Aber von dem, was wir an Macht Gottes in der Heiligen Schrift erkennen können, werden wir schon zur Anbetung Gottes geführt. Wir preisen ihn dafür, dass er seine Macht dafür verwendet hat, uns zu retten. Ähnlich ist es bei anderen Eigenschaften Gottes. Wir können uns darüber Gedanken machen, wie viel Gott weiß. Auch hier die Antwort: mehr als wir uns vorstellen können. Darum sprechen wir von seiner Allwissenheit. Und schon mit dem, was wir an Wissen Gottes erahnen können, preisen wir ihn. Wir loben ihn dafür, dass er uns besser kennt als wir uns selbst und dennoch bei uns bleibt. Wir können uns darüber Gedanken machen, wie groß Gottes Gnade uns gegenüber ist. Dazu hilft es, sich vorzustellen, wie groß der moralische Unterschied zwischen einem heiligen Gott und uns als Sündern ist. Auch hier fangen wir langsam an. Wir versuchen, den moralischen Unterschied zwischen Menschen zu ermessen. Wie stark ist jemand in seinem Herzen vom Bösen angetrieben und wie stark vom Guten? Wir können Abraham und Lot miteinander vergleichen. Lest die Abrahamsgeschichte. Abraham ist ein größeres Vorbild als Lot. Lot aber wiederum hebt sich positiv von den Einwohnern Sodoms und Gomorras ab. Zwischen Abraham und den Einwohnern von Sodom ist der Unterschied noch größer. Wie rein und vollkommen muss ein Wesen sein, wenn es sich von Abraham stärker abhebt als Abraham von den Sodomitern? Gott muss sehr heilig sein, wenn jemand wie Abraham es nötig hat, Vergebung seiner Sünden zu empfangen, ansonsten er in der Hölle landen würde. Wir nähern uns hier dem Ausmaß der Heiligkeit Gottes auch nur an. Im Alten Testament werden wir so in eine Welt eingeführt, wo es Unterscheidungen gibt, rein, unrein. Und dann vom reinen Zustand geht es weiter, dann kommt das Heilige, das Heiligtum, die Stiftshütte mit dem Allerheiligsten. Und man könnte denken, beim Allerheiligsten, da sind wir da angekommen, wo wir im Kern der Heiligkeit Gottes sind. Aber es ist auch nur ein Symbol. Eigentlich müssten wir uns im Allerheiligsten noch ein Allerheiligstes vorstellen, um uns weiter der Heiligkeit Gottes anzunähern. Und in dem Allerheiligsten müsste es noch wieder ein Allerheiligstes geben. Gott ist viel heiliger, als wir uns vorstellen können. Und damit verbunden können wir uns darüber Gedanken machen, wie groß Gottes Gnade uns gegenüber ist. Wir haben eine Ahnung davon, je größer der moralische Unterschied zwischen ihm und uns ist, umso größer die Gnade, mit der er Gemeinschaft zwischen sich und uns stiftet. Wir können überwältigt sein von der Größe der Liebe und Gnade Gottes, die er uns erwiesen hat. Was wir an Größe der Gnade Gottes erahnen, reicht lange nicht an das wirkliche Ausmaß seiner Gnade heran. Liebe Geschwister, wir preisen Gott mit der begrenzten Vorstellung von seiner Barmherzigkeit und Herrlichkeit und wir freuen uns doch darüber, dass er sich unser Lob gerne gefallen lässt. Das ist unser Gott. Gott der Vater hat diese Herrlichkeit. Gott der Sohn hat diese Herrlichkeit. Gott der Heilige Geist, er hat diese Herrlichkeit. Liebe Brüder, liebe Schwester, freut euch nicht zu wenig darüber, dass dieser herrliche Gott, der Heilige Geist, bei dir ist, in Ewigkeit. Amen.